Oh, das ist ja mein Traum, Frage 14. Eine Folge zu christlichen Zeiten.
Nicht jetzt. Nein, 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 Annika, nein, red nicht jetzt mit mir darüber. Schweig. Weib, schweig.
Du weißt doch, es liegt in unserer Natur, so viel zu reden.
Ruinier nicht die Dramaturgie, die ich mir überlegt habe.
Ich brauch so ein Beißholz.
Du Wicht.
John Ropes and Bromance. Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels. Listen up. Feminist
Shelf Control. Oh, noch eine letzte Frage, die überhaupt gar nichts mit gar nichts zu tun hat. Vorgestern habe ich bei einer Freundin dann noch geschlafen, eine Nacht in Brüssel, und die wollte dann einen Film gucken und die haben halt so eine klassische DVD-Sammlung und dann hat die sich Little Big Man ausgesucht und angeblich einer ihrer Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob du jemals von diesem Film gehört hast. Das ist der weirdeste. Als ich das Cover gesehen habe, habe ich gedacht, oh nein, was ist das denn? Dustin Hoffman als Native American?
Oh Gott!
Aber pass auf, er spielt einen Weißen, der Native American Passing ist, weil er in dieser Community quasi groß wird, nachdem ein befeindetes Native American Volk seine Familie ausgelöscht hat. Das ist... Also mit Abstand, ich kann auch nicht mal sagen, dass der Film schlecht war, weil ich weiß nicht, was dieser Film war. Ich denke jetzt gerade seit 2 Tagen die ganze Zeit darüber nach. Ich habe diesen Film nicht verstanden. Teilweise ist der lustig, teilweise ist der einfach super grotesk. Dann ist da die ganze Zeit Sachen, wo man sich aus heutiger Sicht fragt, und der ist von 1970. Also ich weiß nicht, ob die Leute damals, ob das alles völlig normal war, was da gezeigt wurde. Aber für mich ist das so, also einfach nur hochgradig verwirrend. Aber du kennst den auch nicht.
Ich kenne ihn nur von Listen, wo es darum geht, weißer Schauspieler spielt Vertreter irgendeiner anderen ethnischen Gruppe.
Aber er spielt das nicht, also er ist ein weißer Junge. Also es ist kein, da sind ganz viele SchauspielerInnen, die eine andere Ethnie spielen in diesem Film, aber er spielt auf jeden Fall einen Weißen. Der aber, sich auch anmalt,
weil ich kenne mich mit Wissen der
anderen. Und was ich zum Beispiel super krass finde, er wächst dann in diesem Cheyenne-Volk auf. Und unter den Cheyenne gibt es, das weiß ich nicht, ob das historisch richtig ist und ob das kulturell richtig ist, aber dieses Phänomen des Two-Spirits. Ne?
Ah, ja, also doch, das stimmt tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob bei den Cheyenne, aber ich weiß,
dass... Genau, ich weiß auch nicht, ob bei den Cheyenne, aber ich weiß genau, dass es Völker gibt, wo es Two-Spirits gibt, also quasi nicht-binäre Menschen. Und das gibt davon auch Repräsentation einer Two-Spirited-Person. Und das zum Beispiel ist für 1970 extrem, also es wird gar nicht erklärt oder in Frage gestellt oder so. Die Person ist einfach Teil des Volkes. Und das fand ich, diese Art von Repräsentation hatte ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Und gleichzeitig sind aber auch so richtig fürchterliche Sachen dabei. Das ist so, als hätten sie für 2 Tage dann vielleicht doch irgendeinen Native American Consultant beschäftigt, der dann Zeit hatte, das einzubringen, und der Rest ist Murks.
Krass.
Ja, also sehr weirder Film.
Aber da...
Falls irgendwer von unseren HörerInnen eine tatsächlich gute Besprechung davon hat, kennt, ich habe nämlich gesucht und ich habe nichts gefunden, weil der Film halt auch schon so super alt ist.
Ich habe nämlich auch gerade geguckt und ich finde nur so Veranstaltungshinweise von so studentischen Filmkreisgruppen, so wir gucken den jetzt oder sowas.
Ja.
Aber nichts, was irgendwie großartig inhaltlich sich damit auseinandersetzt.
Ich brauche da eine Aufdröse und Kontext, eine Besprechung, weil ansonsten wird mich dieser Film nicht mehr loslassen. Also sowas Seltsames.
Wir nehmen
es ist Triggerwarnung, da geht es auch um Vergewaltigung und solche Themen sind da direkt, egal. So, eigentlich nehmen wir ja eine Folge auf, weil in ein paar Tagen, beziehungsweise solltet ihr den Podcast an dem Tag hören, wo er rauskommt, dann heute, 1. April, es Feminist Shelf Control seit einem Jahr gibt.
Geburtstag.
Heute vor einem Jahr haben wir unsere erste Folge veröffentlicht.
Oh mein Gott.
Am 1. April. Als alle noch dachten, das wäre ein Aprilscherz, dass wir dieses wunderbare Buch Ladies First gelesen und besprochen haben. Aber nein, es war unser bitterer Ernst.
Bitterer Ernst. Ich kann es nach wie vor niemandem übel nehmen, der dachte, es wäre ein Witz. Weil, ja, aber nein.
Ein bisschen war es ja auch ein Witz.
So ein halber Witz, nicht? Aber aus dem
aber,
Witz wurde...
Aber wir sind einfach auch sehr gut darin, Witze bis zum Ende kaputt zu
bis
reiten.
Bis zum Äußersten zu treiben.
Wir haben es durchgezogen.
Wir haben es durchgezogen. Und tatsächlich muss man dazu sagen, naja, bevor wir jetzt hier anfangen, sind...
Ich wollte ganz kurz Revue passieren
lassen.
Ach
so, ja, lass uns das machen.
Wir haben nämlich in dem Jahr, ich habe nachgezählt, weil ich dachte, also in meinem Kopf dachte ich so, vielleicht 12, 13 Folgen gemacht. Mhm. 23 Folgen.
Hui.
Feminist Shelf Control haben wir in dem Jahr gemacht.
Ja. Nice.
Das sind 4 besprochene Bücher.
Wir haben so lange
2
gebraucht.
Filme. Ja, also ich sag nur irgendwie 6, 7, ja. 8 Folgen Resisting Temptation.
Oh, da.
An der Stelle nochmal sorry.
Sorry, tut es wirklich leid. Aber es war auch einfach, es war sehr viel Stoff drin. Schlechter Stoff, ja. Aber Stoff.
Genau, und wir haben damit gesponnen.
Mhm.
4 Bücher. 2 Filme und dann noch diverse Sondersendungen zu Themen, die von uns aus gesehen irgendwie auf der Straße lagen, mhm. um die wir nicht umherkamen. Drumherum kamen. um die wir nicht drumherum kamen. Daher unsere Sondersendung. Uns ist aber auch klar, dass wir eigentlich ja eine Romance-Novel-Besprechung machen, sei es jetzt in Buchform oder in Film. Mhm. Deswegen haben wir uns auch vorgenommen, in nächster Zeit ein bisschen vermehrt Fokus wieder zurück auf Texte mhm. zu legen, die irgendwie Romance-Novelig sind. Genau. Wir hatten euch aufgefordert, gefragt, falls es Dinge gibt, die ihr wissen wollt, dann möget ihr die Fragen jetzt stellen oder für immer schweigen. Wir haben sehr viele Fragen bekommen schon mal. Vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Es hat ja, ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe noch nie die Frage-Option bei Instagram benutzt oder überhaupt so, also ich weiß nicht, manchmal stellt man solche Fragen ja über Twitter, aber so speziell bei Instagram habe ich das noch nie genutzt und ich hatte so einen kurzen Sekunde von, was, wenn uns keiner was fragt? Aber ihr habt gefragt und damit eine alte Unsicherheit in mir zum Schweigen gebracht. Danke.
Hätte keiner gefragt, hätten wir Fragen erfunden.
Auch.
Ich sag's einfach so, wie es ist.
Ja.
Ganz transparenter Journalismus.
Ganz transparent.
Hätte uns niemand was gefragt. Wir hätten einfach das aufgeschrieben, was wir schon immer gern beantworten wollten. War aber nicht nötig, muss man auch
denn
sagen.
Denn ihr habt geliefert.
Jede dieser Fragen wurde uns auch tatsächlich gestellt. Wir haben die Belege, falls sie jemand sehen möchte. Erste Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne Annika seit dem Kindergarten. Ich war nämlich ihre Kindergärtnerin. Und sie war ein äußerst talentiertes
Aha,
Kind.
Stets bemüht.
Stets bemüht. Und deswegen habe ich gedacht, die halte ich mir warm. Und wenn sie auf Coming of Age ist, wenn sie reif ist, dann pflücke ich sie mir und wir starten einen Podcast zusammen. Das ist die Geschichte.
Ich wünschte so, es wäre wahr. Das wäre.
Hast du was hinzuzufügen?
Nein, es ist nichts als die Wahrheit, die reine Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe dich nie gefragt, warum du Ja gesagt hast zu diesem Podcast. Ich habe es einfach akzeptiert als Selbstverständlichkeit, dass natürlich möchte man gerne einen Podcast zu diesem Buch und zu ähnlichen Büchern machen. Weil ich glaube, es ging über Twitter, oder? Weil wir haben uns ja noch nie, nach wie vor, noch nie analog live gesehen.
Nee, Annika und ich kennen uns überhaupt nicht persönlich.
Also nicht.
Ich hatte ja schon mal die Vermutung geäußert, dass wir, wenn wir irgendwann mal zusammen auf einer Bühne stehen, sollen wir wahrscheinlich aussehen
wie Frick und Frack.
Ja, genau. Weil wir haben, glaube ich, und zwischen uns trennen bestimmt so 1,5 Meter Körpergröße.
Mhm, ja.
Und wie wir dann irgendwann auch erstaunt festgestellt haben, nahezu 10 Jahre Altersunterschied.
Ja.
Also eigentlich haben wir nichts gemeinsam, außer diese Faszination für Schauergeschichten. Mhm. Und es war so, dass du ein Foto gepostet hast von Ladies First. Und wir waren zu der Zeit schon mutual, aber wir hatten eigentlich auch noch nie über irgendwas geredet oder kommentiert oder so. Also es war wirklich äußerster Bekanntschaftskreis. Und
ich hatte da ein Buch irgendwas gelesen.
Das siehst du? Jetzt lerne ich noch mal Sachen über dich kennen, die ich gar nicht wusste. Ja. Okay.
Lieblingsstelle ist der Penisbaum nach wie vor.
Ich habe jetzt überlegt, weil ich in Frankreich mit einer Autorin gelesen habe, die hatte verschiedene Stempel dabei und hat in dem Moment, wo es nachher so diese Runde gab, wo Leute, wie heißt das, mir fällt jetzt nur das französische Wort.
So Fragen, Frage, Antwort?
Nee, danach, wenn man an einem Büchertisch sitzt und Widmungen schreibt. Die Signierstunde. Dann hat sie einfach ihre Stempel in die Bücher reingemacht und dann nur noch unterschrieben. Und die Leute waren aber alle super froh, weil sie so schöne Illustrationen in ihren Büchern hatten. Und ich dachte, wie unfassbar clever ist das bitte?
Das ist ja genial.
Weil mein großes Problem ist, ich finde, diese Signierstunden, das ist, einerseits ist das voll schön als Autorin, ein Bad in der Menge zu nehmen und so. Aber die Leute wollen sich natürlich auch mit einem unterhalten. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schreibe so einen Müll rein, weil die Leute mit mir reden und dann, ich kann nicht gleichzeitig zuhören und schreiben. Und dann schreibe ich manchmal wirklich totalen Quark da rein. Und da ich auch so ein bisschen so versuche, das Rad immer neu zu erfinden und nicht bei jedem das Gleiche reinschreiben will, endet das halt in so einem totalen Wortbrei, der keinen Sinn ergibt. Und diese Stempelnummer hat mich auf die Idee gebracht, dass ich mir eigentlich von der Penisnonne, die halt Penisse am Baum pflückt, einfach einen Stempel herstellen
lasse. Oh mein Gott!
Und den dann in die Bücher reinstempel, dann noch Datum,
genial.
Stadt und Unterschrift und alle sind glücklich.
Hammer. Penisnonnenstempel. Siehst du, das hätte ich dir zum Geburtstag schenken sollen. Aber mir war nicht klar, dass man customized Stempel. Aber natürlich gibt es die.
Doch, natürlich. Also, du kannst customized Geschirrtücher bestellen, dann kann man auch customized Stempel machen. Aber
wie genial ist das denn? Weil ich habe schon, aber gut, ich meine, seien wir ehrlich, ich habe auch schon mich verschrieben, dabei meinen Namen zu schreiben, während ich versucht habe, jemandem in mehr als nur Hauptsätzen zu antworten. Das war dann so ein Moment, wo mich der Leser zweifelnd ansah, so nach dem Motto, alles okay? Und ich so, ja, sprechen und schreiben ist gleichzeitig ist gar nicht so einfach. Anyway.
Und man muss sagen, es ist nicht nur normalerweise nicht so einfach, aber nach wahrscheinlich so 90 Minuten höchste Konzentration, dann ist es nochmal, also eigentlich würde ich lieber die Signierstunden davor machen,
oder?
Aber das ist irgendwie auch nicht so.
Weil ich habe so das Gefühl, aber andererseits denke ich mir so, eigentlich wäre das doch auch ganz nice, weil dann hätte man quasi schon einen persönlichen Bezug zum Publikum aufgebaut. Andererseits würde dann wahrscheinlich die Veranstaltung nie anfangen, weil man ja dann oft auch so heraus...
Naja, so viele Leute sind das jetzt bei mir auch nicht.
Nee, aber es reicht ja, wenn da fünf sind, die sehr dringend mit dir Dinge besprechen wollen. Die dann sich teilweise dann... Ich hatte es einmal, dass sich zwei angefangen haben zu streiten bei einer Lesung, wer denn jetzt reden darf. Und das nutzte dann die Organisatorin, um mich unauffällig herauszukomplimentieren, was ich sehr geschickt fand, wofür ich sehr dankbar war.
Und ein Stempel hätte dieses Problem...
Siehst du?
Wahrscheinlich nicht dieses Problem gelöst, aber viele andere Probleme gelöst.
Und ich finde es auch irgendwie sehr elegant, zu sagen, ich habe hier meinen persönlichen
Stempel...
Genau, von
mir gemachten Stempel,
richtig. Mit meiner Illustration dabei, mein Stempelkissen... Und es hat auch.
Ist ja trotzdem irgendwie einmalig, weil ich stempel das ja da rein und unterschreibe das Ding ja auch.
Genau, und kein Stempelabdruck sieht aus wie der andere.
Ja.
Vielleicht könnte man sogar mit
verschiedener
Tinte arbeiten.
Könnte für jede Veranstaltung eine Kartoffel schnitzen.
Möglichkeiten
ja, also
tun sich auf.
Richtig. Also ich wollte das nur mal so in den Raum werfen. Es gibt einfache Alltagsprobleme, für die es eine Lösung gibt. Mhm. Wir waren. Stehen.
Ach so.
Wieso haben wir jetzt über Stempel gesprochen?
Ach so, weil ich dein Buch gelesen hatte, wegen der Penisnonne.
Okay. Ah, ja, richtig.
Genau.
Richtig. Du twitterstest also nichtsahnend dieses Cover von Ladies First und hast irgendwas geschrieben wie so von wegen, ist das deren Ernst oder so? Und dann habe ich nur geschrieben, ich würde es lesen. Und dann, so als hätte es einfach gereicht, so den Speck in die Mausefalle zu legen, hast du gesagt, oh ja, dann lass uns lesen. Und dann wusste ich immer noch nicht, wie ernst es ist. Und dann habe ich aber irgendwann einfach Nägel mit Köpfen gemacht und es bestellt. Und um dich ein bisschen unter Druck zu setzen, so meine Bestellquittung. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch die erste Direktnachricht.
Ja, ich glaube schon.
Meine Bestellquittung. Und dann haben wir es beide getrennt voneinander gelesen und auch gar nicht mehr irgendwie darüber gesprochen und dann irgendwann gesagt, okay, wir sind jetzt durch. Dann haben wir wirklich, das ist jetzt nicht gelogen, 5 Minuten, bevor wir die erste Aufnahme gemacht haben, einmal miteinander telefoniert. Ich habe dich angerufen und du hast mich angenießt.
Oh Gott, ja.
Also du gingst dran, erstmal mit so, achschu. Und ich dachte, okay, Level an Körperflüssigkeiten, Austausch, selbst wenn auch nur jetzt irgendwie übers Telefon, wir haben das schon mal erreicht, diesen Grad der Intimität. Und so ging es dann eigentlich weiter. The rest is history eigentlich.
Ja,
ne?
Absolut. Und es war auch, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hatte irgendwie ein mir als Person gar nicht zu eigenes Urvertrauen, dass wenn jemand, der ja so vage was Ähnliches macht wie ich und dessen Sachen ich gut fand, sich so bereitwillig zur Verfügung stellt dazu, diesen Schuss zu lesen, dass uns etwas zutiefst verbinden muss und dass das dann so von der Chemie her schon laufen wird. Weil, seien wir ehrlich, es hätte ja auch eine Vollkatastrophe sein können. Aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil ich mir dachte, nein, das wird schon funktionieren, weil was sollte es auch sonst tun? Und genau so war es.
Das ist so lustig, hätte ich aber auch nicht
Aber ich
gedacht,
war nach der ersten Folge schon sehr optimistisch, muss ich sagen.
Ja, weil dann haben wir ja auch entschieden, weil das war ja gar nicht als langes Projekt angelegt, sondern wir wollten das halt einmal machen. Und dann haben wir schon nach dem ersten Ding gesagt, okay, das irgendwie, wie man im Englischen so schön sagt, it has legs, also unser Projekt hat Füße und läuft. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir eine Titelmelodie, und dann haben wir ja so ganz schnell gedacht, okay, wir machen das jetzt und hatten dann eine Titelmelodie und haben das, ja, ich will jetzt nicht sagen professionell aufgezogen, weil das ist es ja nun wirklich immer noch nicht, aber es ist ein Projekt, was so ein bisschen ein Selbstläufer geworden ist, weil es aber auch, egal wie schlimm die Lektüre von diesen Büchern ist, einfach gut tut, sich darüber auszutauschen und lachen auch in dieser Zeit. Ich meine, das war ja immer noch, wir sind immer noch irgendwie in der Pandemie, aber es ist auch alles so zu so einer Zeit entstanden, wo es eigentlich Grundtenor eher unlustig
ist. Es war alles extrem unlustig. Also ich meine, es ist immer noch unlustig, aber ich weiß noch, es war kein Lockdown mehr, glaube ich. Aber der Lockdown steckte uns allen, glaube ich, noch so richtig in den Knochen. Und ich hatte immer noch so das Gefühl, also ich meine, man sitzt beim Schreiben ja sowieso meistens in seinem Kämmerlein alleine. Aber so mit dieser nach wie vor anhaltenden Pandemie auf dem Rücken fühlte sich irgendwie alles noch isolierter an. Und ich wusste, ich muss das wahrscheinlich, oder ich sollte es wahrscheinlich lesen zu Recherchezwecken, war jetzt aber auch nicht so erpicht darauf, das irgendwie alleine zu machen, weil das ist jetzt auch nicht so, also ich meine, das kann man auch eher beim Abendessen erzählen, aber weiß nicht, ich versuche generell die Sachen, zu denen ich so lese, weil sie andere Menschen doch eher verstören, so ein bisschen so aus dem Alltagsleben rauszuhalten, es sei denn, ich habe Zeit, irgendwie kurz vorzuwarnen, dass ich gleich irgendwie droppe, dass ich jetzt über genozidale Sprache oder so rede, weil das ist sonst, glaube ich, schon ein bisschen schwer verdaulich, so einfach so beim Mittagessen.
Nee, man muss das Recht haben, es sich aussuchen zu dürfen.
Und deswegen war das aber auch irgendwie so, es war so, ja, es hatte irgendwie sowas Therapeutisches so ein bisschen und hat es auch, finde ich, immer noch. Weil ich weiß, dass ich nach irgendwie einem Deep Dive in Abby Roths YouTube-Channel mit dir darüber reden kann und nicht alleine an meinem Schreibtisch sitze und mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und es ist ja auch, also das war mir am Anfang gar nicht klar, aber dass die Bücher auch so ein heftiges Trash-Element haben, sodass der Unterhaltungswert natürlich, wenn die sind natürlich, das sind jetzt nicht Bücher, die da jemals dafür geschrieben wurden, rezensiert zu werden. Und die Tatsache, dass wir Bücher rezensieren, die einfach fernab von, da sitzt keine Stimme, die Stimme des Literaturkritikers oder der Literaturkritikerin sitzt dieser Person garantiert nicht auf der Schulter. Und das macht es eigentlich noch viel schöner, sie zu besprechen, weil sie so herrlich unhinged sind. Also die sind schon irgendwie auch sehr authentisch.
Ja, so es ist also sehr, sehr ungefiltert im Sinne von, genau. Da ist ja oft, bei denen zumindest, die wir gelesen haben, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, ja noch nicht mal ein Editor, der da sitzt und sagt, so das Plothole könnten wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zuschnüren.
Mit Ausnahme von Cosmopolitan Girl, was sowieso in vielerlei Hinsicht tatsächlich eine Ausnahme war in dem, ja, okay. So, wenn wir in dem Tempo weitermachen, das ist
genau,
dann
genau dasselbe Tempo wie bei Resisting Temptation. Wir zeigen hier Konsistenz.
Dann sind das 8 Q&A-Folgen.
Zweite Frage. Also welches Buch hat euch bisher am meisten Spaß gemacht? Interessant fand...
Das in Klammern ist auch von der Person, ja, die genau. Frage gestellt
hat. Das war das Sahnehäubchen. Weil die Person schrieb, bei mir war es Proud Boys versus Antifa, weil einfach am meisten random Trash.
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen.
Interessant. Ich fand tatsächlich, also ich fand Proud Boys versus Antifa, konnte ich entspannter lesen, auch wenn ich mir mehr Gedanken über den geistes- und emotionalen Zustand der Verfasserin gemacht habe. Das hat mir dann manchmal so ein bisschen mich aus meinem Trash-Schwelgen rausgeholt wieder. Aber ich muss doch tatsächlich sagen, einfach weil ich durch die Recherche vorher, glaube ich, schon so dran gewöhnt war, ist es bei mir vielleicht doch tatsächlich Ladies First mit seinem Madison Cawthorn-Doppelgänger vorne drauf.
Das hat dir am meisten Spaß gemacht?
Also
das
Spaß,
würde ja heißen, dass das allererste Buch, die am meisten Spaß gemacht bergab. Hat, von da an ging es ein Jahr lang bergab.
Nein, aber ich glaube, warte, was heißt Spaß? Spaß, warte, lass mich kurz, ich muss kurz überlegen. Weil ich glaube, also am meisten Spaß im Sinne von, ich glaube, da konnte man sehr, sehr, sehr viele Sachen rauskitzeln, über die man hervorragend diskutieren konnte. Aber gleichzeitig war es auch extrem abstrus. Wir erinnern uns an den Schuhabdruck. Und jedes Mal, dir habe ich das Bild geschickt, ne? Ich war neulich mit einer Freundin auf dem Hundeplatz und Frieda stand mit ihrer dreckigen Pfote auf ihrem Gummistiefel und hat einen Pfotenabdruck hinterlassen. Und das war natürlich ein direktes Callback an den hervorragenden Instagram-Post, den Rebecca gemacht hat, wo Ricky als kleines Kätzchen einen Tatzenabdruck hinterließ. Und insofern hat dieses Buch zumindest, glaube ich, die längsten Auswirkungen auf mich gehabt, im Sinne von, ich muss am häufigsten wieder daran denken. Ich kann keine Schublade mehr sehen, ohne an Michelle zu denken.
Ja, das stimmt.
Ich habe erst neulich in einer Unterhaltung über Männer mit Holzscheitfingern gesprochen, die deswegen keine Schubladen ausräumen können. Und ja, insofern. The first cut is the deepest. Ich sehe jetzt so die Tumblr-Optik richtig vor mir. Das muss ich gleich pinnen. Oh Gott, ja. Aber insofern.
Also ich kann behaupten, als Person, die wahrscheinlich 2/3 unserer Folgen geschnitten hat, dass ich am meisten Lachanfälle von dir schon bei Proud Boys vs. Antifa nicht kürzen, also kürzen, nicht rausschneiden. Also ich habe sie drin gelassen, aber manchmal habe ich wirklich eine Minute lang so Meerschweinchen-Geoinke rausgenommen. Deswegen, ja, da haben wir es.
Oh. Ja, es war harter Trash und insofern doch, ich glaube, ich muss mich umentscheiden. Also inhaltsmäßig das erste Buch, aber reiner Fun-Faktor, wenn man das so nennen kann.
Reiner
Porno-Trash-Faktor, eindeutig. Proud Boys vs. Antifa, weil ich es nach wie vor einfach auch extrem einen extrem, ich überlege gerade, ob mir ein anderes Wort außer ballsy einfällt. Verwegen. Ein extrem verwegener Move, einen Titel zu wählen, der aber so gar nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Das feiere ich nach wie vor.
Ihr dürft euch alle freuen auf unsere nächsten Bucherscheinungen, die sowas heißen wie... jetzt fällt mir natürlich nichts ein, was auch nur annähernd das Kaliber von Proud Boys versus Antifa hat.
Es gibt aber auch
Antifa
wenig, was so viel verspricht wie Proud Boys versus Antifa. Und die Spannung zwischen diesem ja ohnehin schon völlig derangeden Titel und des immer abstruser werdenden Plots und des drastischen Perspektivwechsels und des Politikers, der auf Backwaren posierte. Ich war hin und weg.
Aber ich finde es ein bisschen traurig, dass es Proud Boys versus Antifa, also mit dem Inhalt, eigentlich dann nicht gibt, weil ich glaube, das wäre auch kein Buch, was schwierig zu schreiben wäre in dem Kaliber.
Nein, überhaupt nicht.
Also man es ist jetzt nicht so, als hätte sie sich einen Titel genommen, der jetzt super schwierig ist und dann ist es so, ja, das Pferd in meinem Kopf und das Pferd, wie ich es aufmale. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern der Titel ist ja, der wäre ja eigentlich leicht einzulösen in dem Genre gewesen. Also es ist einfach eine völlige Nichtachtung dessen, vielleicht, ja, also...
Es ist Betrug auf feinste Art. Es ist Catfishing in Reinform. Ja. Und es hat natürlich hundertprozentig funktioniert bei uns, weil wir haben es gelesen.
Genau.
Und ich habe mich gerade... Und geliebt. Es war so gut. Also es war so gut schlimm. Und ich habe mich gerade gefragt, ob wir nicht einfach... Weißt du, wie man dieses AI-Chat-Dings bedient?
Nee. Aber es kann nicht so schwierig sein, das machen
wir. Es kann nicht so schwierig sein, genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Wenn ich an all die denke, die das bedienen, so schwer kann es nicht sein. Jetzt ist natürlich dann das Selbstbewusstsein zerschmettert, wenn man dann gleich daran scheitert. Egal. Aber...
Ach, das willst du reinfüttern und dann Proud Boys versus Antifa schreiben lassen?
Weil ich habe jetzt so viele von diesen Hot Takes schon gelesen. Oh, es ist das Ende der Autorenschaft. Mhm. Und ich denke mir, also das Level von... Proud Boys vs. Antifa, das Schreiblevel kann, glaube ich, eine gute AI schon übertreffen.
Ja,
also
das ist ja fast schon traurig. Also ich glaube, würde man diesen Chatbot damit füttern, wäre das Ergebnis wahrscheinlich unlustiger als das menschengemachte Desaster, was wir uns zu Gemüte geführt haben. Davon bin ich überzeugt.
Oh, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, würde die Autorin sich irgendwann entschließen, tatsächlich den Plot, den sie uns auf dem Klappentext versprochen hat, zu schreiben, ich würde es lesen.
Ja.
Wahrscheinlich hieße das dann ganz, ganz anders.
Anhand welchen Buchs konntet ihr am besten Narrative des Patriarchats White Christian Nationalism entlarven? Für mich Resisting Temptation, schreibt die Person.
Ich glaube, das wäre auch mein Favorit.
Ja.
Weil das hat uns ja nicht nur letzten Endes den Plot des Buchs geliefert, sondern ein ganzes Universum, anhand derer wir quasi die Ausmaße des Long Games, was hier politisch quasi und gesellschaftlich gespielt wird, noch umreißen konnten. Also da war ja so viel drin von Geschlechter- und Genderrollen, von christlicher Sexualmoral, die ein bisschen schlauer und ein bisschen, also subtil würde ich es jetzt nicht nennen, aber ein bisschen cleverer verpackt war als so das übliche kein Sex vor der Ehe.
Mhm.
Aber gleichzeitig das Moralisierende und die Purity Culture trotzdem so heftig mitschwangen.
Mhm.
Das fand ich schon...
Die Rechtfertigung des illegalen Angriffskrieges dann irgendwie, indem man das zu der Kulisse für diese Romance macht, dieses krasse Othering von allen, die nicht US-amerikanisch sind.
Und christlich.
Und richtig christlich. Dieser fürchterliche Ableism, der auch da verbreitet war in dem ganzen Buch. Ich glaube auch, was wir vielleicht auch so für die zukünftige Auswahl mit im Kopf haben sollten, das sind wirklich Bücher, die auch ernst gemeint geschrieben sind.
Ja.
Also die auch mit einem ja, Anspruch ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht auch nicht. Schon.
Aber mit so einer, mit der ideologischen Intention geschrieben sind.
Ja, das ist aber zum Beispiel Ladies First auch, glaube ich, auf jeden Fall, weil das war jetzt, also das war trashig, aber das war nicht Proud Boys versus Antifa Porno-Verarsche, sondern das war auf einem anderen Level irgendwie ernst gemeint gewesen. Aber da ist vielleicht, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen weniger handwerklich schriftstellerisches Können. Nicht, dass davon besonders viel bei Casey Lynn war, aber ist doch schon. Es ist genau, es ist ein Spektrum und Casey Lynn schreibt auf jeden Fall, ist, glaube ich, die beste Autorin gewesen, die wir nochmal, also Cosmopolitan Girl mal außen vor genommen, gelesen haben. Und deswegen war das auch mit einer etwas größeren Ernsthaftigkeit zu besprechen, glaube ich.
Ja, und ich fand auch, dass vor allem der Aspekt, auf den wir jetzt in dem, was wir uns für das Jahr vorgenommen haben, bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen, angesichts dessen, was so auf unserer Liste steht. Ich fand es besonders bemerkenswert, dass auch das wieder ein Beispiel war dafür, wie extrem eng in so im christlichen Romance-Genre Gewalt und Sex beieinander liegen. Also von expliziten Gewaltdarstellungen, und die teilweise länger sind als die Sexszenen, bis hin dazu, dass eben jetzt dieser Angriffskrieg eigentlich so die Hintergrundlandschaft ist, vor der das Ganze stattfindet, aber das irgendwie gar nicht weiter nicht nur thematisiert wird, sondern es auch völlig außer Frage steht, dass das alles völlig mit richtigen Dingen zugegangen ist und völlig gerechtfertigt war, weil es ja durch den Plot gerechtfertigt wird. Und dass das ein Merkmal ist, was es bei ganz vielen christlichen Romance-Novels gibt, also dass historische Ereignisse, wo es zu Invasionen kommt, Gewalt, Krieg, besonders irgendwie gegen Minderheiten beispielsweise, wann immer es um Bücher geht, die irgendwie im Frontier-Genre spielen, das ist immer einerseits total krass in der Darstellung, aber manchmal ist er halt auch einfach, also aber der zum Beispiel Genozid an den Einheimischen in den USA ist beispielsweise ganz oft einfach nur, ja, so Hintergrundrauschen. Was auch nie wieder diskutiert wird, sondern es dient eher so zur Orientierung.
Musikalischen Untermalung.
Genau, und wir so damit das Setting klar ist.
Genau, damit man dann weiße Menschen durch die Plains reiten lassen kann, um sich gegenseitig zu befruchten und den Boden zu befruchten.
Das genau, ist, und mit Blut zu heiligen.
Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Auch so eigentlich auch wiederum sehr aktuelle Themen von toxischer Männlichkeit, von all das haben wir ja auch da reichlich zu besprechen gehabt. Und eigentlich wünsche ich mir auch ein bisschen mehr davon auch für die Zukunft. Aber ich glaube, da liegen schon vielversprechende Werke bereit.
Ja, auf jeden Fall. Damit sind wir auch direkt bei der Überleitung zur nächsten Frage. Ja. Woher bekommt ihr die Vorschläge, welche Bücher für den Podcast interessant sein könnten, und entscheidet ihr gemeinsam, was ihr durchlest? Ich weiß, wie lief es denn bisher eigentlich ab?
Das lief folgendermaßen ab, dass wir beide dadurch, dass wir diese Bücher bei Amazon kaufen müssen, weil man sie natürlich auch nicht im Buchhandel findet, Amazon sich unsere Präferenzen gemerkt hat. Und da ich alle anderen Bücher immer nur ausschließlich in Buchhandlungen kaufe und bestelle, denkt Amazon, ich würde ausschließlich das lesen. Und wir kriegen sie halt auch jetzt die ganze Zeit vorgeschlagen. Und je bescheuerter der Titel ist, je trashiger das Cover das ist, desto größer unser Interesse, würde ich mal grob zusammenfassen.
Also meine Amazon-Vorschläge sind mittlerweile so völlig jenseits von allem, was irgendwie in höflicher Gesellschaft vertretbar ist. Das liegt aber, glaube ich, auch noch daran, dass bei mir verstärkt noch dazu kommt, dass ich für die Recherche des letzten Buches fast alle meiner Spiritual Warfare Abreichungen und Ratgeber und christliche Sex- und Eheratgeber, ich die auch alle über Amazon kaufen musste, weil es sie halt hier nirgendwo gab oder weil es sie nur als PDF, also nicht als PDF, als Kindle-Variante gab. Und dann ist so vereinzelt manchmal das noch. Die zweite Sache, die ich manchmal über Amazon kaufe, sind irgendwie so Forschungsliteratursachen, die es halt entweder nur dreistellig, in dreistelligem Bereich gibt, wenn man sie in Papierform kauft oder eben gar nicht im deutschen Markt zu haben ist. Und das hat den Amazon-Algorithmus zutiefst verwirrt. Und
das hat ihn ja nicht wirklich verwirrt. Er hat einfach draus gelernt, was deine Präferenzen sind. Der weiß ja nicht, dass das einfach wie umgekehrte Psychologie, ein negatives Interesse ist ja für Amazon erstmal auch ein Interesse. Insofern schlägt er.
Das führt eben dazu, dass ich manchmal, also ich habe irgendwie so ein, zwei allgemein feministische Forschungstitel dann noch drin gehabt in meiner Bestellliste. Und letzten Endes führt es, glaube ich, dazu, dass wenn man sich nur die Liste durchliest, wenn sich ein Amazon-Mitarbeiter das auswerten müsste, wie effektiv der Algorithmus ist, müsste man bei meinem Beispiel sagen, extrem effektiv, weil ich bekomme sehr viele Vorschläge daraus, die ich nutzen kann. Aber wäre ich der Amazon-Mensch, würde ich mir denken, da scheint gerade innerlich viel los zu sein bei der Person, denn das geht in zwei komplett unterschiedliche Richtungen.
Aber den Amazon-Menschen gibt es nicht.
Ja, den gibt es natürlich nicht.
Den Homo Amazonas. Den
also eine weitere Quelle ist zum Beispiel ein Bekannter von mir, der selbst in einem ähnlichen Umfeld aufgewachsen ist und mir ab und an, wenn ich frage, habt ihr noch irgendwie was, was sich eignen würde für uns, mir ein paar Tipps gibt, unter anderem habe ich daher einen der Filmtipps, die wir im nächsten Jahr angehen werden.
Ja, dann bleibt noch dazu zu sagen, wir entscheiden gemeinsam. Naja, das ergibt sich meistens so. Mhm. Aber wir haben jetzt auch geplant, da das irgendwie ökonomischer ist und da Annika irgendwie dann doch bereit ist, den einen oder anderen Scheiß zu lesen, den ich lieber nicht lesen möchte, dass wir das so machen werden, dass es auch manchmal Folgen geben wird über Bücher, die dann nur eine Person gelesen hat und sie der anderen erzählt, weil wenn wir ehrlich sind, haben wir auch gemerkt, das machen andere Podcasts auch so.
Das machen sind alle so.
Ja gut, aber nee, ja, machen sie alle so, aber da geht es ja quasi so um inhaltlich grundlegende Thesen, dann kann man das wunderbar machen, deswegen darfst du auch Josh Hawley lesen, aber das wäre ja ein bisschen schade bei Proud Boys versus Antifa, weil wir machen ja präzise Textarbeit.
Absolut.
Und das geht natürlich nur, wenn wir es beide gelesen haben. Aber in Zukunft gibt es dann manchmal auch Bücher, die wir uns dann gegenseitig erzählen werden.
Ich glaube,
das geht ein bisschen schneller.
Ich glaube tatsächlich, bei Sachbüchern geht das einfacher als bei Romanen.
Genau. Ja, ja.
Weil bei Romanen ist ja auch Teil der Freude die Reaktion des jeweils anderen beim Lesen dieses ganzen Wahnwitzes nacherleben zu können.
Aber das führt uns eigentlich direkt zu den nächsten drei Fragen, die ich jetzt mal zusammen vorlese, weil sie alle auf das Gleiche abziehen. Wie haltet ihr die Bücher aus? Bleibt ihr beim Lesen nüchtern? Wenn ja, wie schafft ihr das? Wie viel Schmerz verspürt ihr beim Lesen der Bücher? Also erstmal vielen Dank um die Sorge um unsere geistige und körperliche Gesundheit, was das Lesen der Bücher angeht. Tja, eigentlich meine Antwort ist, ich würde kein einziges davon alleine als Privatperson lesen wollen, beruflich vielleicht, aber wenn ich beim Lesen schon weiß, dass ich mit Annika drüber sprechen werde, höre ich ihr Meerschweinchen lachen quasi schon so unwanted, während ich den Text lese und genau das. Und das begleitet mich dann einfach durch das ganze Buch hindurch und deswegen ist das so. Und ich bleibe auch beim Lesen nüchtern, weil wir hatten das schon mal überlegt, dass es eigentlich, ich weiß nicht mehr, bei welchem Buch das war, aber dass wir da bei uns betrinken müssten, sollten, wollten. Ich für meinen Teil habe jetzt entschieden, dass ich erstmal für mehrere Monate gar keinen Alkohol mehr trinke, weil ich einfach Alkohol plötzlich gar nicht mehr vertrage.
Mhm.
Also es ist so ein bisschen, mein Körper sagt mir so nein, nein, nein und ich kann danach gar nicht schlafen und selbst ein halbes Glas Wein und ja, auch biologischer Wein ohne Tamine und keine Ahnung was, hält mich nachts wach. Deswegen verzichte ich komplett auf Alkohol. Und wir sind uns eigentlich auch unsere eigene Berauschung gegenseitig, würde ich sagen. Also manchmal gehe ich da raus und habe das Gefühl, ich bin betrunken. Aber eigentlich bin ich nur herrlich berauscht, weil wir es so gut hatten.
Ja, weil wir so viel Spaß mit ganz schrecklichen Dingen eigentlich hatten. Es ist fast so, es ist so ein bisschen so Rauschgefühl schon, so wie so ein bisschen high komme ich manchmal aus dem Zimmer raus und gucke selig und dann sagt Lawrence, und war gut. Und ich sage, ja.
Genau. Deswegen, bisher mussten wir eigentlich keine Hilfsmittel nehmen.
Ich glaube, ich habe einmal, das war irgendwann im Winter, habe ich heißen Kakao mit einem Schuss Baileys getrunken. Aber ich glaube, das zählt
Ich erinnere mich.
Mhm.
Ich erinnere mich.
Aber vor allem, die Gefahr ist ja, finde ich auch, wenn man dabei aktiv etwas trinkt. Ich weiß nicht, bei mir bilden sich beim Lesen von solchem Kram im Kopf immer automatisch so Bingo-Karten für Bullshit-Bingo. Und das wird dann schnell sehr gefährlich, weil ich glaube, wir wären bei den meisten Dingern innerhalb von 10 Minuten hackedicht. Aus dem Grund, dass erstens wir sofort das Bingo voll hätten und zweitens auch ich Alkohol überhaupt nicht mehr gewohnt bin, weil irgendwie seit Corona sich irgendwie keine Gelegenheit so richtig ergeben hat. Ich bin zum Beispiel jetzt stocknüchtern, auch wenn man das vielleicht nicht meinen sollte.
Das frage ich mich halt auch, wenn, also das wäre eigentlich auch unseren HörerInnen gegenüber irgendwie so ein bisschen respektlos. Ja, weil wir schon manchmal wirklich unzumutbar reden und das dann auch noch gelallt, also es wäre auch so ein bisschen so ein Glorifizieren von ungesunden Verhaltensweisen. Das brauchen wir eigentlich nicht.
Meinst du, es wäre dann so ein bisschen so Wine-Mom-mäßig? So dieses.
Ja, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt im Podcast. Ich finde, also man hört es heute auch nicht mehr so häufig, aber so vor 5, 6 Jahren gab es bei dem Podcast, die ich gehört habe, immer mal wieder Folgen, wo die Leute sich besoffen haben und sich dann dabei unfassbar lustig fanden. Und das ist aber so was. Ja, klar, das funktioniert, Leute, unter euch, aber das heißt nicht, das ist ja nicht so fein gemacht wie Drunken History, ja?
Ja,
sondern
das sind
auf
nüchterne Ohren ist das dann teilweise sehr cringig.
Einfach eine Zumutung, genau. Wir brauchen das, glaube ich, nicht.
Nee.
Außerdem haben wir auch dieses schöne Ding, dass wir, obwohl wir uns ja noch nie persönlich begegnet sind, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, wir aber durch diese Lektüre so sämtliche Hemmschwellen, was Intimität angeht, relativ schnell runtergerissen haben.
Aha.
Und wir jetzt das auch nicht brauchen, um uns zu enthemmen.
Nee, also, die Lektüre hat uns komplett enthemmt.
Genau, die Lektüre hat uns komplett enthemmt. Daher fällt diese Funktion eigentlich auch flach. Das brauchen wir nicht. Wir sind recht hemmungslos miteinander.
Absolut. Und ich weiß nicht.
Wir nehmen auch immer nur nackt auf eigentlich. Kann man vielleicht an der Stelle auch.
Absolut. Jedes Mal. Mit Klamotten geht's nicht. Die Frage, wie haltet ihr die Bücher aus? Ich weiß nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich ja die letzten Jahre eigentlich relativ wenig anderes Zeug gelesen habe.
Ich dachte dadurch, dass ich eigentlich die letzten Jahre relativ wenig anhatte.
Ja, es war Corona, ich stand immer nur nackt in meiner Wohnung und habe über die religiöse Rechte geschrieben oder gelesen, wie man das halt so macht.
Als Helmut Newton Model.
Und deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so eine gewisse, also ist natürlich, ich glaube, es ist einerseits wichtig, dass man nicht so komplett stumpf wird für so bestimmte Sachen, die einen noch schockieren sollten. Aber ich habe bei mir so eine an- und abschaltbare, Hemmgrenze, die ich anklicken kann und aktivieren kann, wenn ich so Zeug lese. Und dann kann ich das relativ gut von mir weghalten. Wo es teilweise gar nicht funktioniert hat, das ist, glaube ich, auch das Buch, wo ich am meisten Pausen machen musste beim Lesen, war Resisting Temptation.
Mhm.
Weil das einfach teilweise so heftig war, dass ich es mir nur in kleinen Dosen geben konnte.
Ja.
Weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du da so ein, es ist ja manchmal so, wenn man sich in die Badewanne setzt und das Wasser ist zu heiß, dann muss man das so langsam machen.
Ja, also keins dieser Bücher würde ich in der Badewanne lesen wollen.
Ja, um Gottes Willen. Jetzt was Schönes zum Entspannen.
Genau, ja. Nee, also mir ging es auch so, dass bei Resisting Temptation gerade diese ganzen Motive der sexuellen Gewalt und auch der Pädosexualität und all diese Dinge, das ist, da haben wir uns ja dann auch schlau gemacht, ob sowas jemals auf dem deutschen Markt erscheinen dürfte und etwas erleichtert festgestellt, dass die Antwort ganz klar Nein lautete. Ja. Und die Tatsache, dass das so, ja, so locker flockig in so Lektüre eingebunden wurde, die auch ganz klar der des sexuellen Arousals dienen sollte, war schon auf jeden Fall verstörend auch nachhaltig. Mhm. Also ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum wir uns nicht sofort in den nächsten Casey Lynn Schinken gestürzt haben, obwohl es so ergiebig war.
Ja.
Also das ist einfach eine Tür in, ja, weiß ich nicht, Verhalten. Also es ist halt so auch schwierig, so darüber zu sprechen, weil wir wollen ja auch wirklich, also wir sind ja sehr sexpositiv und kein Kink-Shaming und so, aber die Tatsache, dass eben so einfach nur, weil man Hürden in der Dramaturgie brauchte, sexuelle Gewalt und schlimme Vergewaltigungsdinge, die ja nicht irgendwie in einer anderen Weise geschrieben wurden, als die, wo es Consensual Sex gab.
Was mich so verstört hat, der Punkt, dass die Sprache nicht zu unterscheiden war, dass so das, wenn wir jetzt ein Wortfeld gemalt hätten, wäre es dasselbe Wortfeld gewesen.
Ja.
Und das fand ich, das war das, was es bei mir so, ich hatte bei keinem der anderen Bücher so sehr das Gefühl, als müsste ich irgendwie, weiß ich nicht, einmal kurz das Gehirn duschen gehen danach. Ja.
Oder auch andere LeserInnen so davor schützen.
Ja, also, weil, genau, ich glaube, das war das Buch, wo es uns, oder wo wir uns am meisten Gedanken drüber machen konnten, wie reden wir jetzt darüber, ohne dass wir jetzt versehentlich HörerInnen traumatisieren dadurch oder retraumatisieren, dadurch, dass wir das nicht irgendwie verantwortungsvoll.
Ja, oder das in so einem horny Kontext reproduzieren. Ja, eben. Ne?
Also das, und nach Casey Lynn habe ich auch erstmal gedacht, so, jetzt erstmal was anderes.
Das bringt uns zum nächsten Punkt. Was war der Ansatz, der die schlimmsten Ekelschauer bei euch erzeugt hat? Ich glaube, das haben wir eigentlich schon gerade beantwortet.
Ich glaube, ja, vielleicht. Bei mir war es bei Resisting Temptation tatsächlich vor allem eine konkrete Sache. Ich glaube, darüber haben wir auch gesprochen damals, nämlich, dass es irgendwie als sexy dargestellt wurde, dass er ihr immer wieder sagt, dass Kate ihr immer wieder sagt, der Hauptfigur, dass er ja nicht weiß, ob er, wenn er sich sexuell quasi alle Hemmungen fallen lässt, ob er ihr dann nicht körperlich Gewalt zufügt. Und das ist ja auch im Übrigen was man bei Twilight oder sowas permanent wieder sieht. Das
unkontrollierbare innere Biest im Mann, das erst durch eine perfekte, reine Jungfrau irgendwie in Zaum gehalten wird.
Oder wo dann die perfekte, reine Jungfrau sagt, nein, doch, und das merke ich gar nicht, dass du mir blaue Flecken zufügst. Alles fein. Oh, das war, glaube ich, zusammen mit der Szene, wo er die ganzen, wo er Massenmord begeht, mit das Übelste.
Glaubt ihr, Jessica Stranger hört euren Podcast und es ist German Marketing für Bücher?
Wenn, dann wäre das eine.
Ich hoffe, sie hört es. Wir haben uns da so viel Mühe mitgegeben.
Also, es wäre aber wirklich eine Marketingstrategie, die extrem ausgefuchst wäre. Ich würde mich geehrt fühlen und ich hoffe, dass Jessica Stranger das hört und ich hoffe, dass Jessica Stranger vielleicht auch bestimmte Anregungen für Sex Positivity und Consent aus
mitgenommen
unseren
hat.
Folgen mitnimmt, genau.
Ja, und also ich glaube nicht, apropos German Marketing für Bücher, ich glaube nicht, dass irgendein Hörer, eine Hörerin sich nach unserer Besprechung
Nein.
gedacht hat, also Proud Boys vs. Antifa, das brauche ich unbedingt für meine Bibliothek.
Boah, das war so titillating. Ja. Das muss ich jetzt haben, um diese Gänsehaut, damit die Gänsehaut mir selber über den Rücken kräuselt.
Also falls ihr diese Person sein solltet, sagt gerne Bescheid. Ich glaube aber nicht, dass sie auch nur ein Exemplar ob unserer Besprechung verkauft hat.
Nein, das wage ich sehr zu bezweifeln. Oh, nächste Frage, fand ich spannend. Bekommt ihr manchmal auch negatives Feedback für die Folgen? Diese Romance-Novels müssten doch auch den meisten rechtskonservativen Menschen peinlich sein. Ich glaube ja, dass der Titel unseres Podcasts, der Name, die meisten rechtskonservativen Menschen extrem abschreckt.
Ja.
Und deswegen, ich überlege gerade, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hat Jan Fleischhauer einen Tweet geschrieben zu einem Artikel, den Anja Rützel über den Wendler und RTL 2 im Spiegel geschrieben hatte. Und darunter haben dann Leute entdeckt, dass wir diesen Bachelor-Podcast haben. Und dann wartete ich eigentlich darauf, dass es dann weitergeht mit, oh, und guck, da ist auch noch die feministische Shelf-Control. Aber das war dann wohl zu gruselig, weil es wurde dann nicht erwähnt unter den Trollen. Also ich glaube, das ist einfach wie Knoblauch für Vampire.
Ja, aber, also direktes negatives Feedback, nee. Eigentlich ist es wunderschön, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, das ist das erste Projekt, wo zumindest ich nur ausschließlich wirklich positives Feedback und tolle Nachrichten, E-Mails, Tweets, was auch alles. Also tausend Dank. Es gibt aber, ich gucke jetzt noch mal, es müssen mindestens zwei Personen sein, die uns einen Sternbewertungen gegeben haben. also irgendwer hat diese Form gewählt, negatives Feedback zu geben. Und ich habe jetzt nicht bei Apple Podcast geschaut, aber also mindestens zwei Personen haben auf Spotify gesagt, das ist kacke. Da gebe ich nur einen Stern.
Aber wer weiß, wie die auf uns gestoßen sind. Vielleicht haben die Proud Boys vs. Antifa eingegeben bei Spotify, haben sich gedacht, ich gönne mir jetzt mal so eine richtig geile Scheiße. Und dann kamen da die zwei Feministinnen um die Ecke und haben den ganz schönen Roman in den Boden getrampelt. Und dann hat es offensichtlich nicht gereicht, die Empörung für eine verbale Review, weil ich glaube, daran hätte ich mich erinnert.
Aber ich habe nicht geschaut, ob es irgendwo eine verbale Review gibt, aber ja, zumindest, also falls ihr auch diese Person seid und euch gerne
und
näher
immer noch
erklären
dabei seid.
Und immer und genau und das hier für euch so eine Art Hate-Hearing ist, dann führt es gerne aus. Mich würde interessieren, was ihr eigentlich so kacke findet. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg, das für euch irgendwie angenehmer oder interessanter zu machen. We never know.
Außer es geht um das Meerschweinlachen. Das ist schwer abzuändern. Aber wir kürzen es schon.
Also, wenn ich jetzt richtig vernommen habe, möchten die meisten Menschen ja eigentlich, dass ich das alles drin lasse.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also, es kommt dann immer nur so Kritik. Warum hast du das denn dann rausgeschnitten?
Oh mein Gott.
Aber vielleicht lassen wir das in den Patreon-Folgen drin. Dann ist das so
volle Dosis.
Für die Leute, die den Kink haben. Das,
direkt in die Vene.
Onlyfans. Eine sehr schwierige nächste Frage. Welche Filme haben aus eurer Sicht einen besseren Ruf, als sie eigentlich haben sollten?
Und umgekehrt schlechteren Ruf. Also ich nehme an, die Frage bezieht sich jetzt auf Bromance-Genre insgesamt, oder?
Ja, so habe ich das auch verstanden. Aber wir könnten natürlich auch über Filme
allgemein. Alles. Interessant.
Mir fällt nur so der Klassiker ein, der aber seit Jahren allen immer in diesem Kontext einfällt, den ich aber letztens wieder gesehen habe und dachte so, okay, wirklich schwierig ist tatsächlich Liebe, Love Actually, aber da gibt es ja auch reichlich Veröffentlichungen dazu, warum dieser Film dann doch auch sehr viele toxische, schädliche Tropes hat und ein Glorifizieren ist von Stalking und von Beziehungen, Bodyshaming, Beziehungen mit sehr unterschiedlichen Machtgefälle zwischen den Personen. Also wir sprechen über Chefs, die was mit ihrer Sekretärin anfangen und alles wird so als gar
und die
Problem
Sekretärin
dargestellt.
Dann dafür schämen, dass sie sexuell vom Präsidenten der USA belästigt wurden.
Ja, also der Film ist sehr schlecht gealtert, aber das ist ja nichts, was ich irgendwie entdeckt habe, sondern da haben auch schon viele andere drüber geschrieben. Mir fallen eigentlich hauptsächlich Filme an, die einen schlechteren Ruf haben, als sie eigentlich verdient haben. Weil ich habe letztens auch noch mal 10 Dinge, die ich an dir hasse, geschaut und dachte.
Den habe ich noch nie gesehen.
Oh, also, das ist Shakespeare, Annika.
Ich weiß. Oh, der widerspenstigen Zähmung.
Also, den finde ich den ziemlich gelungen. Und das liegt jetzt nicht nur an Heath Ledger, sondern der ist meiner Meinung nach, also ich meine, der ist sehr, wann ist das, Ende der 90er, Anfang 2000er?
Ja.
Ja, Ende der 90er muss das gewesen sein. Also er ist auch sehr Kind seiner Zeit, aber auf eine wirklich, also man kann ihn heute gut gucken. Und
ein Film, bei dem ich erstaunt bin, dass er nicht so schlecht gealtert ist, wie ich gedacht hätte, ist When Harry Met Sally zum Beispiel. Weil da sind zwar auch problematische Sachen dabei, aber wenn man mal bedenkt, von wann der Film ist, was ist irgendwie Ende 80er, Anfang?
Ja, hätte ich jetzt auch
so, ist es erstaunlich zeitlos fast. Das hat mich irgendwie positiv überrascht. Den habe ich so vor einem halben Jahr zum ersten Mal seit langem wieder geguckt und hatte auch völlig vergessen, wie lustig dieser Film ist. Und gut, das liegt vor allem auch an Carrie Fisher, seien wir ehrlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, Carrie Fisher hat doch so ein Rolodex mit Single-Männern dann da am Start. Und
grandios.
Ja.
Und das finde ich auch, also ich dachte, ich habe den Film angemacht und dachte mir so, ja, kann mich nicht mehr so genau dran erinnern, mal gucken, wie, ich hatte es irgendwie so im Kopf eingeordnet als sehr so, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Mhm. Aber es ist eigentlich ein bisschen vielschichtiger schon als das, wo ich so dachte, okay, ich hatte den Film irgendwie schablonenhafter in Erinnerung. Also, gab auch immer wieder Stellen, wo ich gecringed habe und so dachte, man fühlt die 80er in vielerlei Hinsicht. Aber ich war positiv überrascht, muss ich sagen.
Aus heutiger Sicht, gut, dann wäre uns dieser mittlerweile legendäre Monolog zum Schluss erübrigt geblieben, was ein bisschen schade wäre, weil er schon gut ist, wenn er dann seine Liebeserklärung abgibt. Aber trotzdem, also wenn ich den Film neu schreiben könnte, dann wäre das für mich ein Film, wo die beiden dann am Ende einfach befreundet bleiben. Weil es ist ja eigentlich die Geschichte einer Freundschaft und dann versuchen sie es miteinander und so weiter. Und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, da ist die Chance verpasst worden, dass man eine enge, innere, wirklich auch glaubhafte Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau erzählt, die vielleicht nicht mit dem Happy End, dass sie jetzt in einer heteronormativen Paarbeziehung enden, sondern dass sie einfach das Happy End ist, dass sie sehr gute, sich in- und auswendig kennende FreundInnen sind.
Das ist
sehr 2023, ist mir klar, aber das wäre eigentlich irgendwie realistischer und schöner.
Und das fände ich auch irgendwie tröstlicher als Ende.
Ja.
Also ich finde es irgendwie.
Das ist ein Ende, was wir ja abkaufen würden jetzt.
Genau. Und das ist ja letzten Endes eigentlich, finde ich, auch die viel spannendere Frage, außer jetzt, können Männer und Frauen miteinander befreundet sein? Weil so wird der Film ja oft gelesen. Währenddessen ich mir oft gedacht habe, beim Schauen jetzt nochmal, es ist eigentlich viel mehr die Frage, was passiert, wenn Freunde in verschiedenen Beziehungsstadien sich gerade befinden? Wie viel Nähe braucht eine Freundschaft, wenn man sich gerade an komplett unterschiedlichen Positionen im Leben befindet? Wie viel wie geht man mit dem Resentment um, was sich vielleicht automatisch aufbaut, weil eine Person gerade in einer sehr glücklichen Beziehung ist oder gerade generell sehr zufrieden mit dem Leben ist und die andere aber extrem unglücklich. Ja. Und wie geht man mit den Bedürfnissen voneinander um und wie kommuniziert man die? Weil das ist ja irgendwie auch was ganz lange ausgeblendet wurde, finde ich. Also wann immer es um Beziehungen geht, geht es fast immer nur um romantische Beziehungen. Und das macht ja eigentlich den Film so besonders, dass es eben eigentlich um eine Freundschaft geht. Deswegen ist das, finde ich, so der Punkt, wo man dem Film sein Alter anmerkt, dass es dann eben damit endet, dass sie sich dann doch kriegen.
Ja, ist ein bisschen einfach inkonsequent und schade. Also falls ihr uns beauftragen wollt mit einer neu moderneren Auflage von When Harry Meets Sally,
wir können die neue Nora Ephron sein.
Einfache Frage: E-Books oder gedruckte Bücher? Was lest ihr bevorzugt?
Gedruckte
Bücher, ich muss da lieber reinschreiben.
Ja. Ich habe jetzt so 2-3 Apps, mit denen man auch PDFs bearbeiten kann. Aber es ist nicht dasselbe, es ist nicht so befriedigend wie vor
ein
einer
Knallbunt. Ein getipptes LOL wird nie das Level an Lolligkeit erreichen wie ja. ein mit dem Kugelschreiber daneben gekritzeltes LOL. Also, naja. Wollt ihr mal eine Folge mit Zitaten aus christlichen Sex- und Elternratgeben machen? Ich kann Material beisteuern.
Oh, vor allem, dass ich kann Material beisteuern, bin ich sehr gespannt, weil es mich neugierig macht, ob das eine Ergänzung liefern würde zu meiner bisher bestehenden Bibliothek und Screenshot-Sammlung dazu. Also insofern schicke uns gerne dieses Material an unsere E-Mail-Adresse, liebe FragestellerInnen, und wir, also ich wäre da absolut dabei. Da
ich
gibt
kann
es
mir das
so
auch
viel Stoff.
Auch vorstellen. Ich habe hier auch in meiner eigenen Bibliothek das Werk Junge Mädchen auf ein Wort. Das ist ein Ratgeber der katholischen Kirche, ich glaube von 1956. Amish Romance versus Military Romance. Was ist mehr cringe? Was würdet ihr lieber lesen?
Amish Romance ist ja tatsächlich ein ganzes Genre. Das war mir lange nicht so bewusst, bevor ich in einem Walmart stand und mich mit Bandbreite konfrontiert sah. Amish Krimi war mir ein Begriff. Aber Amish Romance kannte ich bis dahin nicht. Schwierig. Ich glaube, Amish Romance finde ich noch mehr cringe, weil Military Romance, daran bin ich vielleicht eher gewöhnt.
Okay, da bei mir ist es auf jeden Fall Military Romance. Daran bin ich zwar auch eher gewöhnt, aber ich finde immer den Kontext von Krieg, wie du schon vorhin gesagt hattest, dieses nur als Kulisse so elendes, ja menschliches Elend benutzen, plus Military Romance funktioniert auch eigentlich immer nur mit einer Spur Rassismus. Deswegen fällt meine Wahl auf Military Romance.
Ich überlege gerade. Gut, wahrscheinlich sprengt es das Genre Romance ein bisschen. Es gibt, glaube ich, nur einen Roman, an den ich mich erinnern kann, den ich gelesen habe. Aber da geht es auch, also eine Liebesgeschichte ist sehr prominent darin. Aber es geht nicht nur darum, sondern also spielt im Ersten Weltkrieg und hat quasi Rückblenden immer zwischen den Kriegsszenen in die Zeit davor, als die Hauptperson eben eine verheiratete Frau kennengelernt hat. Ich weiß nicht, hast du es gelesen? Birdsong von Sebastian Fawkes, heißt er, glaube ich, ist verfilmt mit dem wunderschönen Eddie Redmayne von der BBC, ich glaube als Mehrteiler, vor bestimmt 10 Jahren oder so, als er noch nicht so bekannt war. Und das ist einerseits schon, würde ich sagen, Antikriegsroman, weil es halt so das Elend des Krieges mit der emotionalen Verrohung konterkariert. Und das finde ich tatsächlich auch gut, das fand ich gut gemacht. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich als, obwohl, die Romance ist schon sehr prominent drin. Also vielleicht. Weiß nicht, ob es unter Romance-Novel fallen
würde.
Okay,
wir machen eine Ausnahme bei Antikriegs-Romance.
Genau. Aber, aber sonst, Ja, ich glaube, was mich an Amish Romance so, was ich daran so extrem creepy finde, ist, dass so dieses jungfräuliche Mädchen mit rosigen Wangen in einem weißen Häubchen so sehr prominent ist. So ein bisschen wie in so Verfilmungen von mormonischer, ja, in Anführungszeichen, Geschichte, wo es dann um so whitewashed Versionen von Joseph Smith geht, der dann irgendwie die 17-Jährige bestenfalls heiratet. Und das finde ich schwerer zu lesen noch als das andere. Aber wie gesagt, ist vielleicht auch einfach Gewöhnungssache.
Ich würde gerne wissen, wie es Purity Culture schaffen konnte, ein eigentlich eher heißes Thema zu besetzen. Mein Eindruck ist, es gibt nur noch Romance, wo mindestens alle 10 Seiten geknattert wird oder welche mit einem keuschen Kuss zur Verlobung. Ja.
Ich glaube, Purity Culture an sich ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, ne? Weil Purity Culture hält ja das Ideal sexuelle Enthaltsamkeit und das soziale Konstrukt von Jungfräulichkeit wahnsinnig hoch, sexualisiert dadurch aber ja auch völlig unsexuelle Handlungen und Situationen in extremem Maße.
Ein bisschen und so ähnlich wie bei Antifa versus Proud Boys.
Ja, weil es ist...
Wo auch einfach am Schreibtisch masturbiert wurde.
Ja, oder halt sexy auf einem Bagel posiert, was man eben so macht, ne? Mhm. Und deswegen ist es eigentlich nur folgerichtig, dass Purity Culture sich so extrem um Sex dreht und dass sich dann diese christlichen Romance Novels auch so extrem um Sex dreht, obwohl in manchen Fällen keiner Sex hat. Weil es wird ja alles durch diese Linse? Nee.
Mhm, doch.
Doch, durch diese Linse gesehen, sodass dann kommst du halt zu sowas wie der Billy Graham-Regel, nach der ja auch Mike Pence und seine Ehefrau, die er ja Mother nennt, leben.
Die da wäre,
dass Mike Pence, und das sagt ja auch einiges darüber aus, wie mit Frauen in seinem Arbeitsumfeld umgegangen wird, dass er nicht ohne Begleitung seiner Frau auf Abendveranstaltungen geht, auf denen Alkohol ausgeschenkt wird und dass er nicht alleine mit einer Frau in einem Raum ist. Jemals. Ever.
Das ist ein bisschen, also in einer sehr viel krassesseren Version dessen, was der, ach, ich bin ja einfach so schlecht mit Namen, aber du weißt ihn sowieso. Hier unser Freund von You, Joe Goldberg. Ja, aber wie heißt denn der Schauspieler?
Penn Badgley.
Genau, der ja jetzt auch verkündet hat, dass er nie wieder Sexszenen drehen möchte, weil seine Frau damit sich unwohl fühlt. Und deswegen,
wow, echt? Das habe ich verpasst.
Das hat ein paar Tage lang für Aufsehen gesorgt.
Wow.
Genau, wir reiten weiter. Eine sehr, sehr gute Frage, wie ich finde. Würde gerne ein Uniseminar zu konservativen Ideologies in Romance Fiction anbieten, will aber nicht die AutorInnen finanziell unterstützen, indem die Studis die Bücher kaufen. Was tun? Einmal Buch selbst kaufen und dann nicht ganz legal für die Studis scannen? You got it.
Ja, ich glaube, ich habe in meinem Studium, sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium, wahrscheinlich immer nur Kopien bekommen. Also, dass tatsächlich Bücher gekauft werden müssen, na wohl, das stimmt nicht, Germanistik schon, aber also im Fach Geschichte ist es gang und gäbe, kann ich dazu nur
also
sagen.
Wir möchten natürlich jede Person, die es sich leisten kann, dazu ermutigen, Bücher zu kaufen. Schließlich ist das auch Teil unseres Einkommens und es ist richtig und wichtig. Für diese Bücher muss man allerdings sagen, gilt das ausdrücklich nicht. Mhm. Ich finde, es ist völlig okay, vor allen Dingen zu Studienzwecken, das Buch zu scannen und zu verteilen. Ich gehe sogar so weit, dass ich auch unzählige PDFs meines eigenen Buchs an Studis geschickt habe, die mir einfach geschrieben haben, so, hey, sorry, ich kann es mir nicht leisten, kannst du mir dein Buch geben? Weil es geht ja darum, in dem Fall, also es ist nicht Wissen, was da verschickt wird, weil es ist Schrott, aber man generiert ja darüber Wissen. Ja. Also es dient ja einer akademischen Untersuchung. Und daher würde ich sagen, das kann man, also ich kann das moralisch und ethisch absolut rechtfertigen. Ich möchte allerdings nicht legal meine Hand dafür ins Feuer legen. Genau. Aber ich würde sagen,
verklagt uns nicht, aber
einfach machen.
Einfach machen und
Und super Seminar. Also Seminar.
Ich habe auch gerade gedacht, ich bin fast ein bisschen neidisch.
Ja.
Also ich glaube, ich hätte es erstens als Studentin selber wahnsinnig gerne genommen, dieses Seminar. Hätte es wahnsinnig gerne belegt. Und sollte ein Mensch in einflussreicher Funktion an diversen Universitäten, was auch für eine, ich kann nicht mehr sprechen, sollte jemand hier zuhören, der dazu in der Lage ist, Gast, wie nennt man das?
Ja.
Nicht Redner. Dingens, hilf mir mal mit der Sprache.
Bleib doch einfach bei Gast.
Gast und Gästinnen, wie auch immer, einzuladen, hoffentlich dann in kohärenterer Form, als ich das hier gerade tue. Ladet uns ein und wir geben an eurer Uni ein ähnliches Seminar oder eine Vorlesung.
Haben wir uns nicht kürzlich darüber unterhalten, wie absolut lausig diese Dinge bezahlt sind?
Ja, ja, Sternchen und falls ihr uns dafür gut bezahlen möchtet. Danke.
Das liegt ja nicht in der Macht der Person, die uns einlädt.
Ich
das
weiß,
ist ja das Traurige.
Ich weiß,
die Menschen würden uns ja mit Sicherheit auch anständig dafür bezahlen.
Aber stell dir vor, es hört jetzt ein Physikprofessor oder eine Physikprofessorin zu, die noch wahnsinnig viel Budget übrig hat und sich gedacht hat, ich möchte mal in meiner Laborgruppe mal was anderes haben. Auch dafür wären wir bereit. Und sie würde vermutlich auch über das Budget verfügen.
Anders als Annika habe ich dieses Gottvertrauen in die freie Budgetverfügung auch von ProfessorInnen teile ich nicht. Ich glaube, das ist sehr viel.
Vielleicht müssen wir eher auf sowas wie Stiftungen hoffen, die
genau,
so Studiumgenerale Vorlesungen
machen. Ja, das ist dann nochmal ein ganz horse of a different color.
Genau, weil ich erinnere mich viel zu genau an ein Forschungskolloquium, ich glaube in Heidelberg, wo ich drin saß, wo es eine einstündige Diskussion darüber gab, ob eine Masterstudentin sich jetzt für, ich glaube, 69 Euro die CD-Sammlung, über die sie ihre Masterarbeit schrieb, irgendwie Jazz in der Civil Rights Bewegung in den Jahren so und so bis so und so, kaufen durfte und ob das im Budget noch drin sei. Währenddessen mein damaliger Freund im Physikstudium, ich glaube, alles unter 2500 Euro gar nicht erst beantragen musste. Da ging es um irgendwelche schweineteuren Spiegel in der Physik. Deswegen kam ich gerade auf Physik.
Ah.
Ja, also insofern Stiftungen, gell?
Genau. Ich habe jetzt einfach ein paar Fragen rausgelöscht, weil ansonsten würden wir hier ewig diskutieren. Deswegen deine Top 3 Christian Romans Cringe-Momente und Hollywood-Produktion. Oh. Wahrscheinlich in Hollywood-Produktion.
Ich überlege. Also ich finde ja so einen klassischen Cringe-Moment immer vor allem, weil es in 90% aller Fälle sexy wirken soll, ist der Ich-bin-noch-Jungfrau-Moment, der einem ganz häufig begegnet in diesem Genre.
Steve Cottrell in 40-jährige Jungfrau.
Den Film habe ich auch nie gesehen.
Das ist ein ganzer Film, der sich darum dreht. Nee, aber das ist, das war Quatsch. Das
aber
ist
da,
nicht
ja, aber da wird ja, da werden ja dann nicht ich meine, den Moment, wenn dann daraus der männliche Protagonist dann gleichzeitig angeturnt, weil es gibt ja keine Vergleichsbasis und aber auch irgendwie moralisch horny wird, weil es handelt sich ja um eine reine Frau.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also wir haben daraus einen Top-1-Moment gemacht, auf jeden Fall. Dann mehr eine Anmerkung als eine Frage. Penis, hat uns jemand geschrieben.
Dazu habe ich ein Stichwort, also dazu fällt mir was ein.
Ach, wirklich, Annika?
Ja, schockierend, ich weiß.
Fällt dir was ein?
Es ist radikal, dass mir dazu was einfällt, sehr selten, ja.
Lass hören.
Und zwar habe ich, das wäre auch eigentlich eine eigene Intermezzo-Folge gewesen, aber es gab neulich einen Skandal, der sehr durchs Evangelical Twitter ging. Und zwar hat die sogenannte Gospel Coalition, so eine rechte Organisation, ein Buch angekündigt, wo es um eine radikal neue sexuelle christliche Ethik gehen sollte. Und das ist sehr verstörend gewesen, dieser Buchauszug. Es gab einen riesigen Shitstorm. Ich glaube, mittlerweile haben sie das Buch zurückgezogen, sich aber nicht aktiv entschuldigt, weil sie halt seit Jahren solchen Scheiß veröffentlichen. Anyway, jedenfalls.
Aber was
war
das denn inhaltlich?
Ah, ja, bitte. Genau. Also, da ging es darum, dass letzten Endes, also ganz runtergebrochen, Jesus ein Penis ist. Und das fand ich dann wiederum fast neu, weil, also auch
aufgrund
hier.
Aufgrund seiner phallischen Form.
Nein, weil sich Jesus.
Weil er die Menschheit penetriert hat.
Ja, quasi. Letzten Endes, weil der Sexakt sei genauso ein Eindringen in das, wie war das, in das Heiligste der Frau. Da leiten sich dann auch diverse
ja, ich meine,
Sachen
Jesus
von
hat
ab.
Ja auch rein logisch seine Mutter in Anführungszeichen defloriert.
Ja, darum ging es leider nicht. Das hätte mich dann wiederum interessiert.
Ach so.
Sondern es ging
aber
darum, dass
technically hat er ja das Jungfernhäutchen, was es natürlich nicht gibt, aber in der Logik der Menschen gibt, also
ja,
arbeiten wir jetzt mit dem Jungfernhäutchen.
Aha.
Hat er
ja,
das
ja, auf jeden
durchstoßen
Fall
auf dem Weg,
es war
Licht
quasi
der Erde zu erblicken. Eine
quasi
umgekehrte Penetration.
Genau, umgekehrte Penetration oder ja, der Plot von Jane the Virgin so ein bisschen, ne? Nur ohne die künstliche Befruchtung.
Ich spüre noch weitere Ein-Stern-Rezensionen bei Spotify, die gerade geklickt werden.
Jedenfalls lässt er sich dann beispielsweise darüber aus, dass die Platzierung, ich glaube, das ist ein wörtliches Zitat, des Samens auf dem innersten Tempel der Frau. Mm, wir sehen
natürlich.
Also biologische Terminologie, ein bisschen schwierig.
Erde.
Mm, genau. Das sei quasi ein Geschenk. Der Samen ist das Geschenk, wie auch der Glaube das Geschenk von Jesus an die Kirche ist. Und besagter Mensch, Josh noch was, ich habe den Nachnamen vergessen, der dieses Buch geschrieben hat, dieses Neue, hatte schon vorher ein Buch darüber geschrieben, dass Gott ein sehr horny Stalker ist, der dich pursued, the pursuing God. Und das setzt er quasi in so einer keuschen Sexfantasie dort fort. Und man
aber
kann,
ich meine, er ist allwissend und das mit dem Pursuing macht ja auch total Sinn. Woher sollte er sonst wissen, dass Maria a Virgin ist, wenn er
aber
sie nicht von klein auf gegroomt hätte,
hier
um
ist
das
ja
Wessel für seinen Sohn zu werden?
Reden wir jetzt über Jesus oder über Gott? Und dann sind wir bei der Trinität und dann wird es sowieso ein bisschen woolly alles. Aber
woolly.
Ich habe diesen Text mehrfach gelesen und ich habe auch einen Substack-Artikel drüber geschrieben, weil er mich so wahnsinnig aufgeregt hat und weil das natürlich katastrophale Theologie ist. Aber ich habe mir so Diagramme aufgemalt, weißt du, wie man früher so beim Latein übersetzen oder so verschiedene Nebensatzgrade sich versucht hat, den Überblick zu halten. Und ich habe versucht rauszufinden, wie die Metapher weitergeht. Und es kann nur darauf hinauslaufen, dass Jesus ein Penis ist. Und das fand ich doch schon ein ganz schön starkes Statement.
Damit
also,
kann ich leben.
Ne? Es gibt von einem.
Jetzt die Frage, beschnitten oder unbeschnitten?
Das wurde nicht gesagt, aber ich würde mal auf beschnitten tippen, da es sich ja um ein amerikanisches Publikum handelt und da ja generell noch eher die größeren Männer, die größere Menge an Männern beschnitten ist, ungeachtet der Religionszugehörigkeit. Und
so lose, wie seine Klamotten an ihm runterhängen, hätte ich jetzt auch gesagt,
ja,
beschnitten.
Absolut. Und es gibt von dem hervorragenden Podcast Kitchen Table Cult von zwei Bekannten von mir jetzt auch hervorragendes Jesus ist ein Penis-Merch. Dank dieser Episode.
Also vielen Dank für den anonymen Spender der Anmerkung Penis auf unsere Frage, ob jemand eine Frage hat. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Es hat hochinteressante Dinge in Annika bewegt und zutage gefördert. Also vielen tausend Dank für die Fragen, für den Support letztes Jahr, für das viele positive Feedback und überhaupt ganz grundsätzlich dafür, dass ihr uns hört und weiterempfehlt.
Es ist uns eine Freude, nicht die Sachen zu lesen, aber sie euch zu erzählen. Und das gibt jedes Mal, wir freuen uns über wirklich jede einzelne Nachricht. Und ja, das gibt's. Ich glaube, das einzige Projekt, wo ich sowas Ähnliches jetzt erlebt habe, was die positiven Zuschriften angeht, ist der Bachelor. Und das.
Nee, Annika, das sagen wir gar nicht. Das will ich gar nicht wissen, dass du noch ein anderes Projekt hast, was so ähnlich positive Resonanz. Ich möchte
aber,
gerne in den Glauben
aber,
leben.
Rebecca,
dass
hier kriegen wir schon viel, viel länger und viel mehr positive Zuschriften. Das kann gar nicht eingeholt werden. Auch wenn ich mich geradezu verleiten lassen wollte zu einer allgemeinen, sagen wir mal, Äußerung dazu, was bei Menschen unserer Zielgruppe anscheinend gut ankommt. Und ich denke nicht darüber nach, dass andere Folgen, die auch teilweise stündlich vorbereitet werden. Egal. Anyway.
Ja.
Vielen Dank für euer positives Feedback. Es ist uns eine Freude. Und wollen wir noch einen Ausblick geben?
Ja. Trommelwirbel. Oder Staubsauger, je nachdem.
Ich hatte gerade keine Trommel.
Wie an so mancher Stelle schon erwähnt, lesen wir alte, oh weise Männer gerade. Haben sehr viel Spaß dabei
und
werden
Schmerz.
Versuchen,
Schmerz.
Dass ich würde sagen, maximal zwei Folgen. Länger habe
ich keinen
Bock darüber.
Ich kann nicht mehr als zwei Folgen. Nee. Wir setzen uns hiermit das Limit, das wir damit
genau.
auch einhalten müssen. Maximal zwei Folgen.
Wir Sonst machen uns hier justiziabel, wenn wir mehr als zwei Folgen machen. Verklagt uns bitte. dann lesen wir unsere erste vergleichende Literaturwissenschaft, Aha. A Nanny for the Seals oder, wie es in meiner Kopie heißt, Eine Nanny für die Seals. Denn ich habe aus Versehen das Werk auf Deutsch gekauft. Äußerst vielversprechend, weil das Aha. ist eine reversed Harem-Geschichte.
Ich freue mich extrem darauf.
Genau.
Und dann haben wir ja noch einen Special-Film. Ich glaube, den Titel behalten wir noch für uns, um die Spannung zu steigern. Aber es ist sehr unhinged, kann ich bisher nur dazu sagen.
Und ich möchte auf jeden Fall, weil das hatten wir schon auf der Liste und es ist irgendwie immer weiter runtergerutscht, aber wir werden auf jeden Fall auch unsere gute Freundin Casey Lynn noch mal einen Besuch abstatten, um zumindest
Fall.
Einer dieser in diesem Universum stattfindenden Romance zwischen den Kindern oder den Kindeskindern oder wie auch immer uns noch mal vornehmen. Ja.
Und mein Wunsch fürs nächste Jahr, dass wir uns das noch antun, das ist der Klassiker mit dem Namen Redeeming Love, aber vielleicht doch tatsächlich als Film, weil das Buch hat, glaube ich, 400 Seiten und das war es beim ersten Mal schon nicht wert. Ja,
nee.
Genau. Also es wurde jetzt letztes Jahr von irgendeinem großen Hollywood-Studio sehr zu meinem Entsetzen verfilmt. Ich dachte, das ist so eine Pureflix oder sowas, Produktion oder von der Dove Foundation oder sowas. Aber nein, also es ist gut Budget dahinter und der Inhalt ist immer noch schrecklich. Zumindest anhand des Trailers kann man sagen, da hat sich nicht viel geändert seit der Buchvorlage. Das wäre noch mein Wunsch für einen schrecklichen Romance-Plot, den wir uns anschauen.
Den Wunsch kann ich dir erfüllen.
Ja! Falls ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns die natürlich gerne schicken, falls euch Schlimmes über den Weg läuft, was zu unserem Profil.
Ja, aber seid gewarnt, wir sind sehr langsame Leser.
Wir sind extrem langsam. Wir sind extrem langsam, was ja vor allem auch daran liegt, dass wir leider einer, wie sagt man das so schön, einer gewerblichen Lohnarbeit nachgehen müssen. Ne?
Wir sind Teil der Hustle-Kultur. Wir sind beides sowas von die Hustlerinnen, dass eigentlich, das ist ja unser Fun-Projekt, deswegen nicht sauer sein, wenn wir eure Vorschläge nicht sofort lesen oder überhaupt.
Realistische Erwartungen sind die Grundlage einer guten Beziehung. Oh, sehr schön.
Ich glaube, das war das Schlusswort.
Perfekt, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Gut. Bis ganz bald. Wir versuchen, dass wir jetzt wieder regelmäßiger in euren Ohren landen.
Nee, und das versprechen wir nicht. Das können wir gar nicht
halten. Nein, können wir nicht. Okay, das schneide ich alles weg. Perfektes Schlusswort.
Feminist Shelf Control ist eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.